Willkommen im Bistro Bonanza. In diesem Podcast sprechen wir über Themen aus dem wilden Westen der Gastronomie. Von Food über Nachhaltigkeit bis Recruiting. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen im Bistro Bonanza und zu einer besonderen Ausgabe unseres Gastronomie-Podcasts. Mein Name ist Hannes Wagner. Ich begrüße heute nicht nur einen, sondern gleich zwei herausragende Gäste, die ihre gastronomische Reise von den Küchen dieser Welt bis hin zu den Gipfeln des Top-Managements zurückgelegt haben. Beide begannen ihre Karrieren als leidenschaftliche Köche, doch ihre Talente und ihre Hingabe führten sie auf eine außergewöhnliche Reise, die sie zu den Spitzen der Gastronomiebranche führten. Es ist nun Zeit, die Schürzen abzulegen und die Führungskräfte der Gastronomie zu treffen. Willkommen zu einer weiteren Episode aus dem Bistro Bonanza mit Arndt Rune Thomas, Vorsitzender der Geschäftsführung des Catering-Innovationsführers Aramark. Hallo Arndt.
Hallo, grüß dich.
Und Christian Horacek, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Frische Paradies, dem kulinarischen Hotspot im Bundesgebiet für hochwertige Lebensmittel. Willkommen Christian.
Hallo.
Wie immer beginnen wir mit ein paar Entweder-Oder-Fragen. Kurze Antwort. Wir beginnen mit dir, Arndt. Kaviar oder Trüffel?
Trüffel.
Römertopf oder Wok?
Wok.
Kochbuch oder Gedächtnis?
Kochbuch.
Brühe oder Fond?
Was ist der Unterschied?
Das war sehr gut. Jetzt war vielleicht doch eine Fangfrage dabei.
Jetzt mal den Kollegen so ein bisschen.
Sashimi-Platte oder Meeresfrüchtetauer?
Sashimi.
Französische Küche oder molekulare Gastronomie?
Französische Küche.
Küche am Meer oder im Bergchalet?
Meer.
Mainz oder Wiesbaden?
Wiesbaden.
Okay.
Nein, ich korrigiere Mainz.
Ja. Okay, warum?
Ja, Mainz hat durch das studentische Leben dort doch ein bisschen mehr Kleinteiligkeit und irgendwie eine etwas schönere Atmosphäre als Wiesbaden. Wiesbaden habe ich meine Jugend verbracht, aber es ist nicht mehr das, was es mal war.
Okay. Gut, es ist ja auch nah beieinander, also man kann sich kurzfristig auch entscheiden, wo man hin möchte.
Naja, genau.
Genau, wir haben heute, wie gesagt, zwei gelernte Köche in unseren Reihen, die inzwischen ja Spitzenpositionen in ihren jeweiligen Unternehmen bekleiden. Wir fangen mal eigentlich so ein bisschen ganz von vorne an. Wie kam es denn überhaupt dazu, also für die Entscheidung für Gastronomie, Kochausbildung und so weiter und wie war das damals?
Also ich bin extrem geprägt durch die Gastronomie. Das war die Familie auch schon einfach. Also meine Eltern hatten schon einiges an Gastronomie. Meine Schwiegereltern, die ganze Familie, alle Gastronomie kannten sich auch untereinander. Die haben tatsächlich so in den 60er, 70er Jahren mit dem ganzen Thema angefangen. Und ich kann mich tatsächlich noch an richtige Kneipenzeiten auch erinnern, wo also tatsächlich Leute kamen, die hatten noch Lohntüten, wo Cash dann dabei, das Geld, und haben dann da ihr Herrengedeck zu sich genommen. Und so hat das Ganze irgendwie angefangen. Und dann war ein Saal dabei, so richtig ganz klassisch. In dem Saal waren dann große Feiern. Und also irgendwann hat mir mein Vater mal erzählt, dass ich tatsächlich mein erstes Bier mit 3 Jahren gezapft habe. Und also so bin ich damit groß geworden. Das hat mich in meiner ganzen Jugend begleitet auch. Und für mich war es eigentlich relativ eindeutig, dass ich in der Gastronomie bleiben möchte, da auch was erreichen möchte und auch sehr schnell klar, ich möchte Koch wirklich richtig von der Pike auf lernen, richtig das verstehen, und habe dann nach dem Abi den ganz klassischen Weg gegangen, Kochlehre in einem Hotel ergriffen, und ja, und dann ist das so den weiteren Weg gegangen, was man so als Koch alles so treibt.
Bei dir?
Es ging auch sehr früh los, so hat mir meine Mutter berichtet, dass, wenn sie mal schnell ein Mittagessen kochen wollte, ich als kleiner Bub dann immer neben dran stand und das Töpfe rappeln dann mich irgendwie angelockt hat. Und ja, ich habe dann relativ früh dann doch so die ersten Schritte gemacht. Ich habe dann irgendwie mit 6 mein Kochbuch geschrieben, so die Rezepte von der Oma, ne, so
super,
mir diktieren lassen. Und das Interesse ist auch nie weggegangen. Und mit dann 13 Jahren ungefähr, ja, 13 müsste es gewesen sein, er hat ein großes Hotel im Rheingau geöffnet. Das war das Schloss Rennertshausen damals. Mhm. Und die haben Pagen gesucht, und da habe ich mich mit meinen Kumpels drauf beworben. Und es war dahingehend lustig, dass wir nie als Page gearbeitet haben, sondern sind relativ schnell im Stewarding gelandet und in der Spülküche. Und haben dann dort irgendwie so unsere, was durften wir arbeiten, 3 oder 4 Stunden die Woche oder sowas, und haben da unsere Zeit verbracht und wirklich viel Spaß gehabt. Und ja, dann ging so das weiter, dass man Kontakt zur Gastronomie bekam, so in der Region. Und irgendwann wurde ich abgeworben von einem 16-Punkte-Laden in Erbach. Das Restaurant gibt's nicht mehr. Und dort bin ich aber dann als Servicekraft eingestiegen und habe dann zum Wochenende immer gekellnert. Und das war also eine riesen Freude, hat mir viel Spaß gemacht und parallel immer die Augen offen gehalten, was in der Küche so passiert. Und naja, gut, das hat mich dann begleitet und eigentlich während des Abis war schon klar, dass ich auf jeden Fall in die Gastronomie gehe. Ob das dann Hotelfach oder Restaurantfach oder Koch sein sollte, war für mich zu dem Zeitpunkt noch offen. Ich habe mich dann für die Kochausbildung entschieden und habe es nie bereut.
Echt spannend. Also ich meine, vom Kellner zum Koch, das hört man auch wenig, ne? Gerade so in den früheren Zeiten, finde ich echt einen spannenden Weg dann auch. Ne?
Ja. Na und damals waren natürlich auch Aufgaben zu verteilen. Da standen wir immer Gewehr bei Fuß und ich weiß nicht, wie viele das von sich behaupten können, aber ich habe dann damals als Jugendlicher eine Müllpresse von innen gereinigt, zum Beispiel auch als Stewarding. Also ja. Da waren schon Aufgaben dabei, ja. Wo ich sage, das kann man vielleicht nur als Jugendlicher ertragen. Ne? Als absolut. Erwachsener wird man wahrscheinlich eher einen Betriebsrat anrufen, ne? Oder sowas.
Definitiv, ja.
Aber hat man sich dann damals noch, also was heißt noch, schon so beworben mit einem Bewerbungsschreiben auf so eine Position oder lief das dann jetzt im Vergleich zu heute einfach anders? Man ist hingegangen, willst du machen oder nicht? Oder waren auch die, nenne ich jetzt mal, Interviews oder Vorstellungsgespräche anders als heute?
Es gab auf jeden Fall ein Bewerbungsschreiben. Mhm. Es gab auf jeden Fall, gut, Lebenslauf ist natürlich als Schüler noch nicht so viel da, ne? Aber es war ein Vorstellungsgespräch. Man wurde auch dann wirklich begutachtet, ob man in die Öffentlichkeit gehen darf in so einem Grand Hotel. Und das zog sich aber auch durch dann bis zur Kochausbildung. Ich hatte damals lange Haare. Wenn man mich jetzt sieht, dann glaubt man das kaum, dass ich mal wirklich Friseurtermine hatte. Und da war das so, dass ich mir auch für mein Praktikum, halbjährliches Praktikum im Grand Hotel in Wiesbaden, im Nassauhof, da habe ich meine Ausbildung dann gemacht, da musste ich mir die Haare für abschneiden.
Absolut, ja.
Und das gehörte damals mit dazu. Ja.
Ja, und das ist tatsächlich, also bei mir war es der erste Küchenchef dann auch und der hat sich das dann relativ einfach gemacht. Es war ein Gespräch, wo er eine Tasse Kaffee getrunken hat und ich durfte ihm dabei zuschauen. Und jetzt war ich meine, das war nach dem Abi, war schon ein bisschen älter, da war ich schon leicht verwundert an der Stelle, aber das war halt der Patron, der hat wirklich da den Laden auch geschmissen und dann gesagt hat, so, dann kommst du jetzt mal zum Probearbeit und dann gucken wir mal, ob du das kannst. Und dann, klar, jetzt kam ich natürlich schon aus der Gastronomie, war so ein bisschen vorbelastet, wusste auch, da wird bestimmt einiges auf mich zukommen. Und dann war so am nächsten Tag, nach den ersten 14 Stunden, wo ich dann mal gefragt habe, Mensch, jetzt wird es mal langsam Zeit, wie sieht's denn eigentlich aus? Ne? Und so war dann halt auch mal ein Vorstellungsgespräch, ne? Beziehungsweise dann auch das Einstellungsgespräch. Das war alles in einem dann auch. Und zumindest bei mir war es dann auch so, war immer noch mal so das Thema, passt der in das Team rein? Ne? Also weil die Küchen, die sind schon sehr, sehr eingeschworen. Das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, wenn da eine falsche Person dazwischen ist. Und das hat gepasst und so ging das dann los.
Jetzt hat sich ja, würde ich mal behaupten, grundsätzlich das Berufsbild des Kochs durchaus verändert im Laufe der Zeit. Also wenn ich das schon höre, war wahrscheinlich auch so ein paar Choleriker da unterwegs, auch im Küchenbereich und so. Wie ist das denn heute, beziehungsweise wie seht ihr da so, wie sich das Berufsbild geändert hat?
Ja, also ich habe in der Tat noch so den einen oder anderen Anfall eines Küchenchefs miterleben müssen oder dürfen. Und ich will mal so sagen, das hat mir nicht geschadet, aber man muss natürlich im Rückspiegel betrachtet schon auch aufpassen, dass man es nicht romantisiert, das, was damals passiert ist. Der Umgang miteinander, der Respekt voneinander, das war ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Ne? Als Azubi war ganz schnell dein Vorname mit A, fing der Vorname an. Und dementsprechend hat die Gastronomie sich auch, was zumindest mal ihr Standing im Arbeitsleben anbelangt, in der Berufswelt anbelangt, schon auch damals das Grab mit selbst geschaufelt.
Absolut.
Und
ja.
Da glaube ich, dass das sich über die Jahre zwar verändert hat, aber trotz allem noch so eine, ich sag mal, doch sehr starke Maskulinität so in dieser Branche unterwegs ist, die nicht jedem gefällt, insbesondere dann, wenn man jetzt mit jungen Menschen es zu tun hat, die dann doch auch Respekt und Wertschätzung als Grundvoraussetzung sehen für den Umgang miteinander, was ja auch per se gut ist, gar keine Frage. Nur das passt nur noch bedingt zusammen. Es ist ein Entwicklungsprozess, der jetzt vor einigen Jahren schon eingesetzt hat. Wenn die Not sehr groß wird, dann muss man sich nun mal auch was überlegen als Gastronom. Außer nur Convenience einzusetzen, ne? Weil wir wollen ja auch irgendwie nochmal über das Handwerk sprechen, denke ich mal heute. Und von daher, es sind noch viele Schritte zu gehen, was das ganze Thema rund um die Wertschätzung anbelangt. Und Wertschöpfung durch Wertschätzung ist etwas, was in der Küche eigentlich in seltensten Fällen oder in der Gastronomie in seltensten Fällen stattfand, sondern Wertschöpfung durch Ausbeutung, Wertschöpfung durch Selbstausbeutung ist ja auch ein wesentliches Element, was doch viele Gastronomen auch vielleicht von dem Job auch weggetrieben hat oder manchmal auch noch wegtreibt.
Das war ja schon immer diese große Herausforderung. Du hattest den Druck in dem Team, dass er eine sehr eingeschworene Gemeinschaft ist, alleine deswegen, weil du die meiste Zeit des Tages mit denen verbringst, zu unmöglichen Zeiten. Du verarmst ja auch sozial mit deinen alten Kontakten, weil wenn du jemand anderen, der, weiß ich nicht, eine Banklehre angefangen hat, sagst, ja, wir können uns Dienstagabend so ab 11 Uhr treffen oder so, hat er dir halt einen Vogel gezeigt, weil ich muss ja morgen früh raus. Also das blieb dir irgendwann nicht mehr als das Team rundherum. Du bist also mit denen auch weggegangen, zum Teil auch sehr exzessiv. Das war auch früher war das gang und gäbe, dass die richtig unterwegs gewesen sind, die Gastronomen. Sicherlich heute auch nochmal, aber wahrscheinlich schon eher in einer abgespeckten Version, um das so vorsichtig zu sagen. Und das Thema der Ausbeutung, klar, und romantisieren, klar, jetzt blickst du zurück und sagst, ja, das war ja gar nicht so schlimm. Doch, es war so schlimm. Also und das ist einfach, wenn man das so sich faktisch wirklich betrachtet und wirklich sagt, hey, 14, 15, 16 Stunden war überhaupt kein Stress. Ich glaube, das höchste am Stück waren 38 Stunden, die ich durchgearbeitet habe. Das kannst du heute niemand mehr vermitteln. Das ist auch gut so. Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Aber, und da bin ich völlig bei dir, da wurde schon viel, viel wirklich selber demontiert. Und heute jammern wir, dass wir die Fachkräfte nicht bekommen und haben einfach das, was den Beruf auch so schön macht und wirklich so dieses Kreative, das Gestalterische und das, was dahinter ist, ist ja völlig ins Hintertreffen dann geraten. Das war schon schwierig, das muss man sagen. Es ist besser geworden, ja, bin ich auch dabei, aber ich kann mir schon noch vorstellen, dass das noch an einigen Stellen noch weiterhin relativ viel unter Druck und unter Stress einfach passiert.
Mhm. Ich meine, die positiven Seiten des Berufs auch in der damaligen Zeit, die muss man natürlich auch schon noch mal benennen, ne? Also das, was ich sag mal an gemeinsamer Dynamik in diesen Küchenteams entstanden ist, das, was auch an Zusammenhalt in den Teams da war, diese Freundschaften, die über Jahrzehnte jetzt ja teilweise mich immer noch begleiten, das ist etwas Großartiges. Und da kenne ich relativ wenig Branchen, in denen das so exzessiv, wie du gearbeitet hast, aber so exzessiv bist du dann auch miteinander umgegangen und so wichtig war eben auch dieses Miteinander untereinander. Manchmal aber auch wirklich nur, um sich gegen den Küchenchef zu verbünden oder gegen wen auch immer, den's da gab, ne? Ja. Aber das war schon auch eine große Freude, neben dem eigentlichen Handwerklichen, was ich glaube, auch aus dem Köcheleben nie verloren geht, selbst wenn man in dem Beruf nicht mehr arbeitet.
Mhm. Ja. Nach dem Abschluss deiner Ausbildung oder beziehungsweise kurz danach oder vielleicht auch länger danach, hast du nochmal ein Studium gemacht.
Ja, genau.
Genau. Magst du uns da ein bisschen was noch drüber erzählen?
Ja, also ich sag mal, ich war schon sehr in der Küche verwurzelt und bin in der Sternegastronomie im gleichen Hotel im Nassauhof in Wiesbaden in der Ente dann eingestiegen, war knappe 2 Jahre dort und hatte mit dem damaligen Küchenchef, der aus Asien kam, und das war auch spannend, ne? Der Gerd Eis, der Küchenchef, kam aus Asien und ich war in der Hotelküche zunächst auch mit einer ganz anderen Ansprache beseelt. Das war dieses A als Vorname und da war der Ton relativ heftig. Gerd Eis kam aus Asien, da verlierst du das Gesicht, wenn du in Asien so bist. Ich meine, du warst ja auch viel in Asien unterwegs, ja, ne? Ja. Da kannst du nicht schreien, da kannst du nicht brüllen, sondern es ist eine ganz andere Art der Führung. Und so habe ich dann eben so die andere Seite kennengelernt. Aber nochmal zurück zum Thema, der Gerd Eis war so mein Freund und Mentor auch zu der damaligen Zeit, dem habe ich viel zu verdanken. Und er hat damals mir die Beförderung zum Sous-Chef nicht gegeben. Und hat damit das begründet, dass er glaubt, dass ich für ein Studium geeignet sei und dass ich doch mal drüber nachdenken sollte, ein Studium anzustreben. Und es war so abends beim Bierchen, haben wir uns so öfter mal drüber unterhalten, ne? Und Ich habe es dann auch getan, aber nur mit dem Versprechen, dass ich jedes Wochenende, wenn ich möchte, bei ihm arbeiten kann. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und so bin ich dann nach Gießen und habe Ernährungswissenschaften studiert. Das war eine harte Zeit. Also aus der Küche heraus, aus diesem wirklich täglichen Tun und dem intensiven Arbeiten, dann die Schulbank zu drücken. Also die ersten zwei Semester war ich kurz davor hinzuwerfen, aber habe es dann durchgezogen. Und habe dann Master of Science der Ernährungswissenschaften den Abschluss dann gemacht. Spannendes Feld, weil nicht nur, sag ich mal, das, was mit den Lebensmitteln passiert oder mit dem menschlichen Körper beim Essen, sondern auch das Ganze rundherum. Also das heißt, die pathologischen Themen, die man hat, die Erkrankung, die man auch durch Ernährung beseitigen könnte, wenn man denn wollte. Vor allem auch die tiefere Kenntnis über die Lebensmittel an sich waren auch Teil des Studiums. Also ich konnte mal alle Gewürzkräuter mit lateinischen Namen und der ursprünglichen Herkunft.
Spannend, ja.
Das wusste ich alles mal.
Aber es ist weg, oder?
Ist es zu großen Teilen weg, ja. Jetzt.
Das wäre jetzt, man könnte dich jetzt nicht anrufen, wenn so eine Frage kommt bei Wer wird Millionär, oder?
Vielleicht ist noch ein bisschen was hängen geblieben, aber da muss ich lang graben im Hinterkopf.
Wir hätten ja da 30 Sekunden Zeit.
Ja, genau. Ich glaube, die reichen nicht, ne?
Wie ging es bei dir weiter nach der Ausbildung?
Ja, also ich bin tatsächlich, bin auch dem Kochen treu geblieben, erst in dem Haus, in dem ich gelernt hatte, in Bayern tatsächlich. Mich hat es ja nach Bayern verschlagen zu der Zeit. Hab dann da einiges gemacht, war da schon eine Zeit lang für eine Hotelkette Springer für die Küchen auch, war dann durch die Springer-Tätigkeit überall in Deutschland unterwegs. Das hat schon echt Spaß gemacht. Viel erlebt auch, viele Leute kennengelernt dadurch auch und natürlich auch diesen Wunsch immer nach dem mehr als tatsächlich nur in Anführungszeichen zu kochen, wobei ich das wirklich also nicht verharmlosen will, das immer geliebt habe und das immer, ich konnte mir auch nie vorstellen, aus der Küche rauszugehen, zu der Zeit zumindest nicht. Aber dann war doch irgendwann schon der Wunsch nach ein bisschen mehr da und das wurde dann auch stärker und dann war so die klassische Postenentwicklung, war es dann irgendwann Postenchef oder dann ging es auch Sous-Chef, Küchenchef vielleicht auch und dann wollte ich dann doch, also auch mit ein bisschen Druck durch die Familie hin, den Meister machen, habe dann Meister mit Management School kombiniert, habe dann diese Meisterprüfung dann auch, die sehr, sehr klassisch gewesen ist, das war für mich schon ein Graus, also diese zig Ordner mit irgendwelchen Garnituren auswendig lernen, die du also wirklich nach 3 Tagen wusstest du die nicht mehr, weil du wusstest genau, die brauchst du dein ganzes Leben nicht mehr, ne? Und irgendwie, weiß ich nicht, Schwan, König Ludwig, wo der Schwan mit einer Ente gefüllt ist, die wiederum mit einer Wachtel gefüllt ist oder so, glaube ich nicht, dass sie heute noch irgendjemand auf der Karte hat. Aber es war sehr, sehr klassisch geprägt. Und ich weiß noch, das Schlimmste an diesem ganzen Prüfungsding, auch bei dem Kochen, dann bei dem praktischen Bereich, war, dass wir den Patissier der deutschen Nationalmannschaft hatten wir als Prüfer, aber auch als Lehrer, also der war Teil der Prüfungskommission, aber auch als Lehrer. Und der ist natürlich reingekommen und hat gesagt, ihr könnt alle gar nichts. Und wer glaubt, hier kriegt irgendeiner mehr als 2 Punkte, hat er sich geschnitten. Und das ist natürlich die besten Voraussetzungen. Und du konntest also wirklich beim, so blöd sich das anhört, aber bei einem Keksteig oder so für Feingebäck konntest du wirklich erwachsene Männer weinen sehen, weil also das waren Köche, ne? Das waren keine Patissiers und das hatte man dann auch nicht so richtig so drauf. Also das war super spannend, das hat mich auch geprägt fürs Leben, dieser Spruch, also mehr als 2 Punkte kriegt und so keiner. Und danach war dann nochmal ein bisschen Küche auch angesagt. Das fand ich dann noch toll. Habe aber dann schon gemerkt, da war schon so ein kleiner Bruch irgendwie drin, weil es war auch sehr, sehr viel auf Management ausgerichtet, wo ich dann irgendwann gesagt habe, jetzt vielleicht wechselst du doch mal die Seiten. Das habe ich dann auch getan. Verschiedene Gastronomiestationen, wo ich dann eben auch zum Teil auch schon Geschäftsführer war oder Serviceleiter oder Restaurantleiter, wie man das auch genannt hat, in der, ich sage jetzt mal, freien Gastronomie, also in der öffentlichen Gastronomie. Ja, und irgendwann war so der Sprung, der war dann auf einmal da nach Frankfurt. Der ist dann nochmal mit meiner Frau dann zusammen und dann, was machst du jetzt? Ja, und dann habe ich dann Aramark gelesen, die ich natürlich nicht kannte, wie kaum einer Aramark, zumindest zu der Zeit kannte. Und fand das dann eigentlich recht cool und habe dann da als Trainee angefangen. So, und ein weiterer Weg ist ja dann auch klar.
Ja, ist ähnlich, ne?
Sehr ähnlich, ja. Ja, nach dem Studium, ich hatte noch einen sehr spannenden Job in der Uni bekommen. Im Institut für Prozesstechnik.
Mhm.
Da ging es wirklich dann auch um Garmethoden, Müllentsorgung und so weiter. Im Institut für Prozesstechnik hatte ich einen Professor Schlich, der Gutachter war bei Gericht. Es gab einen Dampfdrucktopfhersteller, der hatte ein Gerichtsverfahren, weil bei der Anwendung einer Hausfrau sei das Gerät explodiert. Und so als Interimsaufgabe hatte ich dann so einen Monat lang, der Job war auf 4 Monate ausgelegt, ich habe das in einem Monat durchgerockt, Linsensuppe und Apfelmus kochen und dabei versuchen, durch Manipulation diesen Dampfdrucktopf in die Luft zu jagen.
So, also rein CSI-mäßig.
Ja, ja, genau.
So volle Montur an und dann...
Oh, wow. Und das war schon lustig dahingehend, weil ich habe quasi mit Apfelmus und Linsensuppe ganz Gießen überschwemmt. Also ich bin dann irgendwann mit Eimern, die ich dann so gekocht habe, ich habe 16 Stunden am Tag gekocht und bin dann in die Institute. Gut, aber danach jedenfalls habe ich mich ganz klassisch beworben. Aber nicht sonderlich weit gestreut, sondern bei der LSG als Produktentwickler, bei einem Convenience-Hersteller als Produktentwickler und bei Frische Paradies als Trainee. Und als ich dann einmal bei diesem Convenience-Hersteller morgens um 6 Uhr die Produktion des Vortages verkosten musste, dachte ich mir dann so, naja, ob ich das mein Berufsleben jetzt machen möchte. Also bin ich zu Frische Paradies und als Trainee eingestiegen in München und dann über die Betriebsleiterschaft in Stuttgart, dann in die Geschäftsleitung und jetzt als Vorsitzender Geschäftsleitung für das Gesamtunternehmen verantwortlich.
Wie ist denn die Geschichte mit dem Dampfdrucktopf ausgegangen?
Er ist also nicht explodiert.
Nein, er ist nicht explodiert. Das hat mich jetzt auch noch interessiert.
Nee, da ist nichts passiert, okay. Aber das war schon spannend. Ja. Ne? Das unter wissenschaftlichen Laborbedingungen so eine doch sehr rustikale Aufgabe zu machen. War schon gut, ja.
Es gibt ja jetzt heutzutage viele Köche, die aus der freien Gastronomie, nenne ich es mal, auch in die Betriebsgastronomie oder in eure Branche kommen. Was macht denn die Branche aus, neben geregelten Arbeitszeiten, vielleicht von Montag bis Freitag oder was auch immer?
Ich würde tatsächlich sagen, und würde das gar nicht so nebenher sagen, dieses geregelte Arbeitszeiten, das macht was mit Menschen einfach auch. Wenn du tatsächlich weißt, du musst im Zweifel nicht am Wochenende oder du bist Weihnachten zu Hause. Also all diejenigen, die das jahrzehntelang gemacht haben und tatsächlich weder Weihnachten zu Hause noch Silvester mit Freunden je haben feiern können. Und ich weiß noch, das allererste Mal, wo ich Silvester, sowohl ich als auch meine Frau, da waren wir da schon, ich glaube, da waren wir sogar schon verheiratet, wo wir nicht haben arbeiten müssen, Silvester, wussten wir nicht, was wir machen sollen. Also es war jetzt nicht so, ja, wir gehen jetzt da irgendwo, wir wussten es einfach nicht. Ne? Das war also ganz, und das macht was mit Menschen. Und wenn wir heute, und gerade heute so ein bisschen darüber auch philosophieren und reden, Mensch, Work-Life-Balance wird immer viel hin und her. Ja, das ist ein ganz klarer Pluspunkt, der bei uns ist. Es ist sicherlich auch der Punkt, wir sind planbarer. Tatsächlich, unsere Gäste sind immer die gleichen. Ja, das ist auch eine andere Art der Herausforderung. Aber in der Regel weißt du eigentlich, was dich die nächsten Tage auch erwartet. Das hast du natürlich in der öffentlichen freien Gastronomie nicht zwangsläufig. Da bist du extrem wetterabhängig oder saisonabhängig oder so. Also ich sag mal, diese Sicherheit dahinter, die macht schon wahnsinnig viel aus. Wir versuchen natürlich auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch die Möglichkeit der Weiterbildung auch zu geben, die auch dazu unterstützen, weil wir sie ja auch brauchen, wir benötigen sie ja auch. Das ist sicherlich noch ausbaufähig, das muss man ganz klar sagen, weil da holt uns natürlich auch immer wieder das Tagesgeschäft irgendwo ein, arbeiten aber schon sehr, sehr gut dran. Und ich glaube tatsächlich, dass das Mindset so ein bisschen dahin gewandelt hat, zu sagen, okay, auch bei uns kannst du noch handwerklich, wir hatten das ja vorhin mal ganz kurz, wirklich was bewegen, kannst du noch was machen, kannst du auch Ideen mit reinbringen. Wir haben keinen zentralen Speisenplan, der irgendwo in irgendeinem Keller geschrieben wird, der wird jetzt an alle verschickt und ihr müsst den machen. Das machen unsere Küchenleute vor Ort selber. Aber das alles noch unter dem Mantel dieser ganzen Sicherheit von Planbarkeit, von Freizeitgestaltung und am Ende bezahlen wir halt auch nicht schlecht. Ne? Das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen.
Ja, also viele, viele Punkte, die du genannt hast, kann ich nur unterstreichen. Also das Thema Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, das ist natürlich schon auch ein wesentliches Element, auch ein Wechselwunsch oder ein Wechselgrund für viele Gastronomen, die bei Frische Paradies dann doch auch einsteigen. Bei uns nochmal ganz im Speziellen als Feinkost- und Frischehändler bekommt man natürlich dann doch auch noch natürlich den gastronomischen Bezug. Ne? Das hättest du bei ich sag mal, dem klassischen LEH an der einen Stelle schon mal nicht. Und dann was, glaube ich, viele sehr schätzen auch, ist die Möglichkeit, dann doch auch in die Supply Chain mal reinzugucken. Das heißt also, wo kommt die Ware her? Was sind die Herkünfte was sind die Qualitäten der Lieferanten? Wie unterscheiden die sich in der Herkunft? Das ist schon eine recht komplexe Materie. Und da kriegen wir relativ viele Menschen dann auch begeistert für unsere Produkte und vielleicht auch für die, und so hoffe ich jedenfalls auch mal, für die Art und Weise, wie wir es machen als Frische Paradies. Und das ist so der eine Punkt, aber man muss natürlich auch sagen, man muss auch arbeiten bei uns, ne? Also ich sag mal, nur als reines Argument zu bringen, ich will jetzt Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance lieber und deshalb möchte ich bei euch anfangen, das reicht mir natürlich oder uns nicht aus. Also muss schon eine etwas andere Motivationslage noch da sein und die klopfen wir dann auch mit den Menschen ab. Auch wir gehen natürlich in die Weiterentwicklung, versuchen da bestmöglich die Menschen auch zu unterstützen, die Skills auch zu bekommen, denn ich habe auch schon gestandene Küchenchefs weinen sehen, nämlich wenn sie plötzlich in die Neukundenakquise gehen mussten, ja, und dann vor verschlossener Tür standen oder gemerkt haben, wie die Gegenseite, ne, bei diesen täglichen Bestellungen, die man machen muss und so weiter, wie da die Gegenseite reagiert. Im frischer und ultrafrischer Handel passiert jeden Tag irgendetwas, was du nicht geplant hast. Also wenn etwas sicher ist, dann das. Und dafür ist eben die Lieferkette das Spannende, was wir haben. Wir bekommen Produkte aus der ganzen Welt. Und ich sag mal, ein Streik rund um Paris oder mal ein Schneefall an Weihnachten, ne, wenn dann die LKWs nicht aus dem Großmarkt Rangy abfahren können, wo wir unsere Waren bündeln. Und dann schreit der Küchenchef für sein Weihnachtsmenü und die Ware steht aber in Paris. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Da musst du dann auch erstmal gute Nerven haben und vor allem immer mit dieser Kundenorientierung versuchen zu agieren, das Bestmögliche für beide Seiten zu erreichen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig, macht aber unfassbar viel Spaß. Und wie gesagt, es wird nie langweilig.
Ich will nur ganz kurz nochmal einmal den Punkt aufgreifen, ne, weil ihr ja gelernte Köche seid und von der Pike auf sozusagen euch da auskennt. Ist vielleicht auch eine blöde Frage, aber inwiefern hilft das denn jetzt im Alltagsgeschäft grundsätzlich im Vergleich vielleicht zu Personen, die jetzt eher so ein Wirtschaftsstudium gemacht haben, BWL und so weiter und auch in so eine Position kommen könnten?
Es ist halt tatsächlich so, wir sind halt im Dienstleistungssektor unterwegs. Das ist halt was anderes, als wenn du jetzt Schrauben und Muttern verkaufst oder herstellst und dann verkaufst. Und da ist es natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass du auch weißt, wovon du da sprichst und dass du das verstehst. Es muss nicht jeder unbedingt verstehen, wie eine Demiglas angesetzt wird, aber muss zumindest die Grundzusammenhänge des Jobs verstehen und auch zum einen auf der Mitarbeiterseite die Sorgen und Nöte der Mitarbeiter auch verstehen, was Stresslevel und dergleichen angeht und was sie da auch machen. Und ist das auch gut, was sie da machen? Weil nur irgendwo ein Petersiliensträußchen draufzulegen, ist jetzt nicht unbedingt unser Anspruch, sondern es sollte ja auch ein bisschen mehr dahinter sein und ist es in der Regel auch. Aber auch zur Kundenseite natürlich auch. Und du hast das gerade mit Neukundenakquise auch angesprochen und so. Ich bin davon überzeugt, dass dein Gegenüber relativ schnell merkt, ob der oder diejenige Ahnung hat von dem, was er da verkauft oder verkaufen will oder eben auch nicht. Ne? Und das geht relativ über 2-3 Fragen relativ schnell herauszufinden. Und deswegen finde ich das essentiell. Also wenn ich mir das anschaue, wie unser Management auch aufgestellt ist, das sind alles gelernte Köche, das sind Hotelfachleute, die kommen aus der Branche, die kennen sich aus, zumindest waren Sie mal in der Branche, das hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich würde mir heute nicht mehr anmaßen wollen, dass ich mich in irgendeine Küche reinstellen kann und da irgendwie mal eben so, weil ich 80 Kuvert mit abdecke, dass das so beim besten Willen nicht. Da würde ich wahrscheinlich ganz schnell laufen. Aber zumindest die Grundzusammenhänge noch weiterhin zu verstehen. Und das merkt man. Das merkt man auch, wie wir untereinander auch sprechen, über welche Themen wir sprechen und immer auch mit dem Blick, ja, na, auf den Gast am Ende des Tages immer wieder, ne, der unser Kunde ist.
Ja, der Blick auf den Gast ist so das eine, weil wir es ja auch nun mal alle sind, wenn wir in die Gastronomie gehen. Das heißt also, den Part, glaube ich, kann jeder für sich ganz gut abdecken. Aber das, was dazwischen liegt, nämlich die Küche, der Koch, der unter einem unfassbaren Druck steht. Also ich glaube, dass es irgendwie so 3 oder 4 Jobs vielleicht nur gibt, die diesen Druck haben. Also wenn du in der freien Gastronomie einen Abendservice machst, das würde ich sagen, ist klar, in der Küche, du kriegst das direkte Kundenfeedback, vielleicht noch beim Friseur und beim Zahnarzt oder so. Da gibt's wenige, bei denen das dann doch so direkt ist. Von daher, dieses Verständnis zu haben, auch Was musst du leisten, was musst du bringen, damit diese Person den Gästen das bestmögliche Erlebnis bescheren kann? Und das hat mir, und wir haben auch sehr viele Gastronomen oder Köche auch in den Teams, das hilft unfassbar dann. Eben auch einmal so diese Kundenorientierung, aber manchmal auch, eine Kundenorientierung ist wichtig, gar keine Frage. Manchmal hilft es aber auch den Kunden ein Stück weit auch gerade zu rücken und ihm mal zu erklären, dass es nicht, vielleicht nicht immer nur die eine Ausprägung gibt, sondern auch eine andere. Das heißt also ein Grundverständnis, und wir gehören irgendwie in der Branche schon auch zwingend zusammen, und da ist, sag mal, die Erfahrung aus der Vergangenheit sehr wichtig gewesen. Ja.
Dann kommen wir mal zum Punkt Lebensmittel beziehungsweise Delikatessen in diesem Fall. Ihr habt über 12.000 Delikatessen aus aller Welt. Wie ist das möglich?
Ja, wie ist das möglich? Frische Paradies kommt ursprünglich aus dem reinen Fischhandel. Das heißt also, wir gehörten ja mal zu Dr. Oetker, und der hat eine Fischfangflotte. Und wir waren so die Verteilzentren innerhalb Deutschlands. Und da gab es historisch bedingt so die ein oder anderen Krisen, so die Kabeljau-Krise. Da wurden Fischereigebiete neu verteilt, und die Fischfangflotte von Oetker, die hat nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können. Und somit waren die Verteilzentren in Deutschland auch obsolet. Jedenfalls einige. Übrig blieb dann die Niederlassung in Frankfurt, und das war ein sehr, sehr stark ausgeprägtes Fischsortiment. Wie gesagt, man ist ja immer doch durch Krisen ein Stück weit getriggert, dann auch was anderes zu bewirken. Und du weißt nicht, kannst du dich noch an diese Nematodenkrise erinnern? Da gab es relativ viele Nematoden im Fisch, und es ging durch die Presse und die Fischumsätze und die Fischabsätze.
Mit einem Schlag war vorbei.
Vorbei. Ja, ja. Und so hat man sich eben orientiert, vor allem am Pariser Großmarkt, und hat dann mit kleinen Transportern so die ein oder anderen Artikel reingeholt. Und so ist irgendwie so ein Basissortiment entstanden, auf dem wir dann aufbauen konnten. Frische Paradies war früher rein im B2B-Geschäft unterwegs. Das heißt also nur diese Belieferung der Hotellerie-Gastronomie. Die Sortimente sind dann gewachsen, natürlich mit den Anforderungen und Ansprüchen der Gastronomen. Und das hat sich über die Jahre weiter so auch gehalten. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, aus dem wir sourcen, also wo wir dran arbeiten, die Kundenwünsche zu erfüllen. Und dann sind wir natürlich auch als Frische Paradies viel auf Messen unterwegs, und wir sind ja doch sehr starke Foodies, die meisten von uns. Und ich glaube, das mache nicht nur ich, sondern auch viele Kollegen. Das Erste, was wir machen, gehen im Urlaub erstmal, wo ist die nächste Markthalle, wo sind die nächsten Feinkostläden, was ist in der Gastronomie hier los? Und so sammelt man natürlich die Ideen und versucht die dann eben gemeinsam mit den Teams und auch teilweise gemeinsam mit Kunden zu eruieren, ob die denn, sag ich mal, den Kundennutzen erfüllen, den wir versprechen. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess. Das machen wir mit unserem Zentraleinkauf zusammen, aber auch mit der Operativen, weil es bringt mir nichts, wenn ich als Geschäftsleitung entscheide, die Produkte werden jetzt ins Sortiment genommen. Ab und zu mal nehme ich mir das raus. Ja, das ist so. Wenn ich von Produkten wirklich überzeugt bin, dann werden sie auch durchgesetzt. Aber grundsätzlich muss es der Verkäufer oder müssen es die Menschen, die im Markt die Produkte anbieten, eben auch vertreten und müssen auch dahinter stehen. Das versuchen wir bestmöglich zu erreichen. Und so haben wir über die Jahre jetzt ein Sortiment kuratiert, wo ich sagen würde, du kannst mit gutem Gewissen in die Frische Paradies Märkte gehen, in die Regale greifen. Wir haben ein Sortiment, was breit und tief ist, nicht über alle Sortimente hinweg, aber dann doch, glaube ich, ganz, ganz gut. Wir haben eine gastronomische Prägung immer noch in den Sortimenten. Das bieten wir auch den Privatkunden an. Und vor allem, ich sag mal, wir haben Fachberater am Telefon jetzt oder auch einen tollen Online-Shop und Möglichkeiten für Gastronomen zu bestellen, sodass da also man wirklich reinstechen kann, und man hat doch in den meisten Fällen doch sehr gutes Produkt von bis. Ne? Also für mich ist ein gutes Produkt nicht ausschließlich Kaviar und Austern und Hummer, sondern, wie hat der Franz Keller mal gesagt, vom Einfachen das Beste. Das ist auch ein wertvolles Ding. Ne? Also muss nicht immer nur, wie gesagt, der Steinbutt sein, sondern ich persönlich auch, ein toller Seelachs, der gut zubereitet, ein tolles Produkt. Ne? Und es muss nur, wie gesagt, diese qualitativen Anforderungen entsprechen und idealerweise auch vielleicht über eine Zertifizierung oder über auch eine Auditierung so ein Stück weit einen Nachhaltigkeitscharakter transportieren. Und wie gesagt, das Sortiment lebt, es entwickelt sich. Wir haben auch in der Strategie es schon so, dass wir, wenn wir ein Produkt einlisten, sollten mindestens eins, besser zwei Produkte das Sortiment auch wieder verlassen, weil ansonsten blähen wir das alles dermaßen auf. Und wir achten eben extrem darauf, dass wir nicht zu stark in den Verderb und in diese Situation reinkommen. Und da gehört es eben auch dazu, sich auch mal gegen ein Produkt zu entscheiden.
Aber die größten Produktgruppen sind aber Fisch und Meeresfrüchte überwiegend, oder?
Fisch und Meeresfrüchte, da machen wir ca. 30-35% des Umsatzes. Mhm. Dann haben wir Fleisch, Geflügel, da sind wir auch sehr stark, vor allem französische Ware, Label Rouge, Freiland. Und dann kommen schon die eher kleinteiligeren Sortimente, das heißt also das Ganze rund um die Feinkostprodukte von den Chilifäden über den Safran und so weiter. Also da haben wir wirklich eine riesige Range, tolle Öle und auch mal das Besondere, so ein Hanföl und so in Zeiten von der Legalisierung ist es vielleicht jetzt nochmal spannend. Ne? Nein. Und da haben wir also, wie gesagt, kulinarische Ausprägungen und versuchen uns auch dahingehend zu entwickeln, dass wir die Needs der Gastronomen ein Stück weit aufgreifen. Wir haben hochwertige Convenience-Produkte jetzt mit der Manufaktur entwickelt, die dann verfeinert werden können in der jeweiligen Küche oder einfach nur eine Basis bilden für das weitere Kochen. Und so haben wir wirklich eine spannende Entwicklung über die Jahre. Und die, wie gesagt, sie hört nicht auf und auch die Gastronomie entwickelt sich ja.
Was war denn in der Zeit, oder könntest du das benennen, so den spannendsten Artikel für dich? Für dich persönlich?
Also für mich persönlich war doch in der Tat die Panama-Ananas einer der spannendsten Artikel. Ich war auf einer Reise in Panama bei einer neuen Aquakultur, haben sie damals angeschaut und hatte dann Kontakt zu der Außenhandelskammer. Was gibt's denn sonst hier in Panama noch? Da haben wir Schokolade haben wir genug. Und dann überlegt er und sagt, wir haben die beste Ananas in Mittelamerika. Ich sag, ach was. Und hat dann Kontakt hergestellt und dann wurde ich abgeholt und dann habe ich mir da eine Ananasplantage angeschaut. Es ging irgendwie 2 Stunden über die Panamericana. Das war so ein ganz kleiner Betrieb. Wir standen vor verschlossener Tür. Irgendwann hat dann jemand aufgemacht. Dann haben wir diese Felder gesehen, die durch eine wirklich auch tolle, nachhaltige Art und Weise bewässert wurden, durch eigene Tümpel, eigene Teiche. Und also war ganz großartig und es war in der Tat die beste Ananas, die ich bisher gegessen habe. Und glücklicher Zufall war, dass die Lufthansa Frankfurt-Panama City die Linie gerade aufgemacht hat. Und dann haben wir es doch geschafft, auch mit dem Händler die Ananas rüberzuholen. Ich habe dann stolz meinen Führungskräften mitgeteilt, ich habe eine neue Ananas gefunden. Die haben alle gesagt, er ist bescheuert. Ja. Noch eine, was soll das? Ja. Und das Produkt hat sich aber dann über die Jahre wirklich so gut etabliert, dass es unter den Top-10-Artikeln in Menge und Umsatz war. Und Ertrag auch, das ist ja nun mal auch für einen Händler wichtig. Leider ist der Produzent verstorben und jetzt sind wir auf der Suche nach einer Alternativen. Aber es war wirklich der Oberknaller. Also
Wahnsinn.
Das ging durch die Decke und es hat auch einen Riesenspaß gemacht. Vor allem, weil ich auch mal wieder recht hatte. Ja.
Ja gut, das hilft.
Ja, gerne.
Ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ihr auch mehrfach ausgezeichnet wurdet mit der besten Fischtheke
in
Deutschland.
Ja.
Ich glaube von den Seafood Star.
Seafood Star, von verschiedenen.
Genau, was gibt es da für Kriterien oder wie kommt man zu der Auszeichnung? Was muss man erfüllen?
Gut, also natürlich ist es so, dass für frische Paradies und für die Theke eins der größten Eyecatcher sicherlich unsere Fliesen sind. So, handgemalte Fliesen, die stechen erstmal ins Auge. Ne? Also das ist so, von Weitem siehst du diese handgemalten, tollen Fliesen von einer Berliner Künstlerin. Das ist so der Weitblick, aber wenn du dann ins Detail schaust, dann merkst du schon auch, dass die Qualitäten und die Auswahl, dass das etwas ist, was an der Stelle überzeugt. Also wir haben vom Konsumfisch bis hin zum Kaviar, wir haben Zander aus Mecklenburg-Vorpommern mit einer ganz strikten Saisonalität, limitierte Verfügbarkeit. Also ich würde sagen, das ist wirklich das Gesamtpaket, was wir da abliefern. Wir haben ganz tolle Muscheln aus Galizien, aber natürlich auch die Miesmuscheln aus Holland oder auch die Bouchon-Muscheln aus Frankreich. Also da können wir von bis, je nachdem wie die Saison ist, nach dem, was auch auf dem Markt verfügbar ist. Denn unser Einkauf funktioniert schon, ich sag mal, recht kurzfristig. Es gibt Produkte, die sind gut planbar. Da gehört Lachsfilet, Seelachsfilet, Kabeljau und so weiter. Diese ich sag mal, eher Konsumfische dazu. Wenn es dann aber um diese Produkte geht, die eine gewisse Besonderheit darstellen, kleine Boote, Frankreich oder eben auch die Muscheln aus Galizien, dann sind das Produkte, die sind limitiert. Sie gibt's nur in einer gewissen Saison. Sie laufen in den meisten Fällen über eine Auktion. Das heißt also, das ist schon ein komplexer Prozess, der da dran steht. Da brauchst du sehr, sehr gute Partner im Ursprung. Die haben wir beispielsweise auch in der Bretagne. Und die gehen dann für uns mit einer von uns vorgecasteten Menge auf die Auktionen und versuchen dann die Ware in der Qualität, wie wir sie gemeinsam definiert haben, dann auch zu bekommen. Und dann sind die innerhalb von 48 Stunden von der Auktion sind die dann hier in den Theken, in Frische Paradies oder in der Zustellung beim Gastronomen. Das überzeugt schon auch die Branche. Und wir machen ja auch nochmal einen Benchmark, ne? Also von bis und also ich sag die, wir haben die besten Fischtheken in ganz Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Ja. Und da sind wir sehr stolz drauf. Das ist auch so ein Thema, was unsere Leute treibt, wo wir unsere DNA auch sehen, so unsere Herkunft und ja, das schätzen auch die Kunden sehr an uns. Ja.
Wie ist das bei Aramark? Produktqualität, Einkauf?
Ja, ich meine, natürlich, wir haben auch einen zentralen Einkauf, die natürlich diese ganzen Themen auch bespielen, dass sie halt wirklich mit Lieferanten sprechen, gucken, ist das die richtige Ware. Natürlich dadurch, dass wir auch bundesweit vertreten sind, also wenn ich jetzt nur über Deutschland spreche, ist ja auch immer der lokale, der regionale Bezug immer ein großes Thema. Das ist oftmals einfacher gesprochen als dann nachher umgesetzt, weil es ist ja immer mal ganz gerne, dass jemand sagt, Mensch, ich habe hier einen Bauern nebenan, warum kauft ihr die Kartoffeln nicht da? Weil ich dann sagen muss, naja, das reicht für 2 Tage bei dem Bedarf, den wir dann haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, da guckt der Einkauf natürlich auch, gerade was das Thema Produktsicherheit angeht, auch immer wieder hinterher. Wir haben aber auch noch ein Produktmanagement, die natürlich auch das ganze Thema der Qualitäten betrachten, weil da bin ich völlig bei dir. Ne? Das ist das eine, kannst du mit dem anderen nicht vergleichen, sei es die Herkunft, sei es aber auch in den einzelnen Qualitätsstufen auch. Wir setzen halt nur 1A-Ware auch ein. Das ist auch ein ganz klares Commitment, was wir unseren Kunden gegenüber auch leisten. Es ist schwieriger geworden, jetzt natürlich auch durch die letzten Jahre mit all den Schwierigkeiten in Verfügbarkeiten, extreme Logistikprobleme, die dahinter sind. Es entspannt sich, man merkt so ein bisschen, dass es sich entspannt an vielen Stellen, gerade was so regionale Bezüge angeht auch. Aber ja, das ist schon etwas, was unsere Kollegen vor Ort dann auch zum großen Teil auch selbst entscheiden. Wir nehmen tatsächlich immer ausschließlich nur gelistete Lieferanten. Gelistet heißt es aber in dem Fall, das sind Lieferanten, die zumindest einmal begangen worden sind, ob die wirklich auch den ganzen Qualitätsanforderungen Genüge leisten.
Aber die Bandbreite bei Aramark ist ja auch hoch, ne?
Ja.
Wobei Hummer im Betriebsrestaurant oder irgendwie Kaviar im Stadion undenkbar, aber...
Jein,
es geht ja schon vom Vorstandscasino bis zur Pommes im Stadion oder bis zum Fan im Stadion. Ne?
Genau, das ist der Punkt. Ne? Also ich meine, bei allem, was man so macht, wir wissen natürlich, was die Brüller sind. Ne? Und wenn es irgendwo ein Schnitzel gibt, und dann ist das ein Schnitzel. Aber es gibt natürlich auch diejenigen, die irgendwie ein vorpaniertes Schnitzel in eine Fritteuse schmeißen und meinen, jetzt haben sie ein Schnitzel gebraten. Ist natürlich ein Unterschied zu dem, wenn unsere Kollegen und Kolleginnen da stehen, frisch ein tolles Fleisch panieren, frisch ausbacken und frisch in die Auslage legen. Nichtsdestotrotz haben wir ja auch immer nur dieses Zeitfenster von vielleicht 2 Stunden, wenn überhaupt eigentlich 1,5 Stunden, in dem wir mit einem Schlag 250.000 Leute in Deutschland verpflegen. Das ist schon herausfordernd. Ne? Das ist dann für die Kollegen auch herausfordernd. Wie weit muss ich vorbereiten? Wie weit mache ich das direkt vorm Gast auch? Der Gast will oder kann auch nicht warten. Da gibt's die breite Schere. Aber es gibt Hummer und es gibt Matthias. Also das ist egal was, auch immer die Bandbreite ist so klar. Und für mich ist immer ganz klar, man muss auch Matthias verkaufen, um Hummer essen zu können. Also das gehört halt auch dazu. Und ob es ein Erbseneintopf ist oder eben der Hummer hochkant, am Ende des Tages ist halt wichtig, dass es toll gemacht ist. Und wenn ein Erbseneintopf einer wirklich frisch und mit Liebe und eine große Portion halt auch macht, weil das ist wirklich im Großen, ist das dann schmeckt das nochmal besser, dass wirklich mit tollen Produkten drin ist, mit tollem Gemüse drin ist und auch nochmal vernünftige Speckseiten, die da mit drin, das ist super. Das ist total klasse. Also ich weiß, ich war letztens in einem unser ganz, ganz, ganz klassischen Worker-Betriebe, wo also wirklich sehr, sehr viel Produktion dahinter ist. Und da habe ich eins der besten Gulasch seit Ewigkeiten gegessen. Super. Das war ein Gulasch mit Spiralnudeln. Und jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, ich hasse Spiralnudeln. Ich hasse die wie die. Also das ist untypisch. Ich habe zwei Töchter und alle, die mögen das. Ich hasse Spiralnudeln. Nein, ich habe dann Gulasch mit Spiralnudeln. Aber das Gulasch, das war der Hammer. Da musste ich nochmal wirklich zu dem Küchenchef hingehen. Ich sage, wir hatten das gemacht und mir dann den Koch gesagt. Das hast du gemerkt, da wusste einer, wie das geht. Und das war total toll und da brauche ich kein Steak aus weiß ich woher eingeflogen und sowas auch mal lecker sein kann. Aber nochmal, da ging es dann darum, dass einer sein Handwerk versteht und das war total toll dann auch an der Stelle. Ne?
Ja, alles so zu seiner Zeit. Ne? Und genau. Das ist so der Punkt. Und ich bin auch in der Nähe gerissen, wenn ich, es gibt ja so Spaghetti Bolognese ist ja so eins, ne? Das ist so mein Homecoming-Gericht, wenn die gut gemacht ist. Ich mache sie manchmal auch gerne aus der Wade, ja, so. Und ein bisschen rustikaler. Aber das, ich sag mal, wenn ich die Wahl hätte, ich würde mir da sehr schwer tun. Ich meine, ich liebe Hummer, esse es unglaublich gern, auch mal ein Steinbutt. So, aber alles, wie gesagt, zu seiner Zeit. Und wenn da Liebe und Handwerk drin steckt, in dem Produkt, in einem guten Gulasch oder in einem Produkt, was vielleicht sogar Kindheitsprägung auslöst, ne, oder durch die Kindheit geprägt ist, dann hat das alles seine Daseinsberechtigung. Und ich würde auch mir sehr schwer tun, aber wir tendieren in Deutschland ja manchmal dazu, Dinge zu verteufeln. Na, also natürlich, klar, es gibt Menschen, die können sich kein Hummer leisten, aber ich finde, diejenigen, die sich leisten können und die vielleicht aber auch viel Geld dafür ausgeben, weil sie es möchten und weil sie da eine Wertschätzung für haben und es sich nicht leisten können, es gibt ja genug, wir haben auch ganz viele Privatkunden, die kommen nicht jeden Tag bei uns zum Einkaufen, nicht jede Woche, sondern die leisten sich ab und zu mal was Besonderes, weil sie da ein hohes Maß an Wertschätzung für haben. Und dann sollten wir versuchen, in Deutschland dafür da offen genug zu sein und nicht mit dem Finger drauf zu zeigen, wenn andere Menschen irgendwie mal ein paar Austern essen. Und doch, wie gesagt.
Absolut,
und, eine Erbsensuppe. Ich habe noch kein Mittagessen gehabt. Ja.
Gibt es denn bei euch Produkte, speziell frische Paradies, auf die ihr besonders stolz seid?
Also der Fisch- und Seafood-Bereich ist sicherlich ein Bereich, auf den wir ganz besonders stolz sind und auch stolz sein können. Und da steckt auch viel Herzblut, viel Energie und viel Wissen über die Jahre auch drin. Es gibt Produkte, die ich sehr, sehr schätze, wo ich sage, da kommt mir auch nichts anderes mehr auf den Tisch. Das sind gerade Geflügelprodukte aus Frankreich. Da haben wir in unserer Eigenmarke QSFP, Qualitätssiegel Frische Paradies, haben wir da Produkte, die sind nicht so schrecklich teuer, aber die sind unfassbar gut. Und das sind freilaufende Hühner in den Pinienwäldern von Le Land. Und das ist eine Qualität, die würde ich auf keinen Fall missen wollen. Und also ich finde, wir haben auch ein ganz, ganz tolles Geflügelsortiment, neben natürlich den ganzen Obstgemüse aus Verona und was nicht alles. Also da haben wir eine riesen Auswahl, aber das ist schon etwas, wo ich sage, oh, das, wenn das aus dem Sortiment fallen würde, dann würde mir ernsthaft fehlen. Ne? Mhm. Und bin mal gespannt, was über die nächsten Jahre noch kommt. Ja.
Bei Aramark sind es ja vorwiegend auch diese Aktionen, die auch für Aufmerksamkeit sorgen. Ne? Also jetzt, glaube ich, ganz neu Planet Power. Mhm. Unter anderem, was ist so da dein Favorit bei den Aktionen oder Menülinien?
Wow, das ist schwer. Also es gibt mehrere Menülinien, die ich wirklich toll finde. Wir haben also wirklich ein enorm gutes Wok-Konzept, was also auch mit viel Frische, mit viel Gemüse, was vor allen Dingen auch mit etwas weniger Fleisch auch auskommt, sehr spannend. Unsere jetzt schon, ja, tatsächlich schon klassischen Foodboost-Gerichte auch, die einen aufstehen lassen nach dem Mittagessen und nicht, wo der Körper nicht nach dem Sofa schreit, sondern man tatsächlich noch so das Gefühl hat, so jetzt kann ich nochmal richtig den zweiten Teil des Tages irgendwo begehen. Planet Power ist sehr frisch, ist auch ein ganz spannendes Thema, klassische Küche. Da hatte ich da nie so viel Berührung in dem Fall. Das war halt sehr, sehr klassisch französisch angehaucht immer bei mir und geprägt. Das waren so nicht so diese, ich sage jetzt auch mal, locker, luftig, leichten Gerichte, das waren schon mehr so, na, da geht dann auch schon ein bisschen was. Finde ich auch spannend und bin vor allen Dingen so diese Entwicklung, die es dahin gemacht hat. Nochmal, es gibt weiterhin das Schnitzel und es gibt auch weiterhin die Pommes frites dazu. Das ist auch alles, wie du schon gesagt hast, hat seine Berechtigung. Aber so dieses, es ist eine Alternative da, wo ich mich nicht quälen muss, diese Alternative zu nehmen, sondern wo ich einfach wirklich ins Grübeln komme und sage, Mensch, das ist auch lecker, das sieht schon super aus und vielleicht auch mal probiert habe und schmeckt super und ich gehe doch nicht zum Schnitzel. Und jeden, den wir dann vielleicht mal in so eine andere Richtung auch bewegen können, macht tatsächlich auch den Köchen Spaß. Und wir sehen das tatsächlich, dass der Fleischverzehr bei unseren Gästen zurückgegangen ist und auch rückläufig ist. Wir messen das tatsächlich monatlich, um das auch im Zuge unserer Nachhaltigkeitsstrategie verfolgen zu können. Das schaffst du aber auch nicht, wenn du nicht eben diese spannenden Gerichte hast. Und dann staunt man manchmal, dann meint man, man hat schon soweit alles irgendwie, irgendwo gab's das alles schon mal. Und zack, kommt wieder einer um die Ecke und hat nochmal irgendwie eine andere Idee, ob das jetzt in dem komplett fleischlosen, veganen Bereich dann tatsächlich ist, in dem nur vegetarischen oder tatsächlich auch mit Fleisch, aber dann in einer anderen Qualitätsstufe, wo ich dann auch nicht 200 Gramm brauche, sondern sage, hey, das ist eine tolle Qualität, da bin ich auch mit 120, 130 Gramm, da freue ich mich auch drüber mit tollen Beilagen und so. Deswegen tue ich mich so schwer, wirklich mich festzulegen auf eine Menülinie. Das könnte ich jetzt gar nicht so.
Letzte Frage an euch. Kommt ihr denn überhaupt noch dazu, selbst zu kochen? Und wenn ja, was gibt's heute Abend?
Ich koche viel. Ich koche wirklich viel. Teilweise auch unter der Woche. Also ein kurzes, schnelles Gericht, ein Stückchen Fisch, einen kleinen Salat. Also das sind schon Dinge, die, wenn ich dann mal zu Hause bin, das mache ich doch sehr gerne und nehme das auch als Entspannungsübung sozusagen mit in den Feierabend. Ansonsten, ich koche auch viel am Wochenende. Brot backen. Jedes Wochenende backe ich ein neues Brot, Sauerteig.
Okay.
Ja, und teilweise fermentiere ich selbst. Also da habe ich schon einen großen Spaß dran. Heute Abend, ich weiß noch nicht genau, was ich heute Abend kochen werde. Ich gehe nachher ins Frische Paradies rüber und suche mir irgendwas aus, was mich anlacht und dann mit ein paar schnellen Handgriffen. Das ist ja das Schöne am Handwerk, dass, wenn man es dann doch mal gelernt hat, es einem doch nicht schwerfällt, was Gutes auf den Tisch zu bringen. Mhm. Also wir werden mal sehen, was es heute Abend gibt.
Ja, dann schon mal guten Appetit.
Danke, danke.
Ja, und ich bin da wirklich das sehr, sehr krasse Gegenteil. Ich koche kaum. Sehr zum Leidwesen meiner Frau. Ich bin ein extrem nörgeliger Esser. Das ist halt so, ich bin so wie der schlechte Beifahrer, bin ich der nörgelige Esser. Meine Frau ist immer wieder bemüht und kocht auch was und kocht auch gute Dinge auch. Und die Familie isst dann. Ich finde immer irgendwas zum Nörgeln. Und dann ist natürlich gleich immer, ja, wieso machst du es denn dann nicht? Du kannst es dann doch. Und irgendwann habe ich für mich da so abgeschlossen. Und jetzt ist ja auch so, ist immer eine gute Entschuldigung auch. Ist natürlich, ich bin die Woche über alleine. Bin ja Familienheimfahrer. Das heißt, ich bin die Woche über hier in Frankfurt alleine. Da ist natürlich der Weg in ein Restaurant weitaus einfacher, als sich selber zu beköstigen. Leider Gottes sieht man das dann auch immer wieder an meiner Körperfülle. Das zehrt dann relativ schnell. Also ich finde es bewundernswert. Ich würde das auch sehr, sehr gerne so sehen. Und vielleicht müsste ich auch eine eigene frische Theke haben. Dann würde es mir auch einfacher fallen.
Du kommst mal ins frische Paradies. Machen wir mal.
Ja, genau. Ich komm dann rein und dann dann überzeugst du mich und dann
werde da freue ich mich jetzt schon drauf.
Absolut.
Ja. Wir müssen einen großen Einkaufswagen mitnehmen. Ja.
Super, dann vielen Dank, dass ihr heute Gast wart und guten Appetit für den heutigen Abend und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ja, hat Spaß gemacht.
Danke, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Das war's für heute aus dem Bistro Bonanza. Ein Original Aramark Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt und in Social Media. Wenn es dir bei uns gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.
Yeehaw!